NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Sebastian Friedrich. Es geht um eines der großen Themen unserer Zeit, die wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass allein das reichste Prozent der Bevölkerung in Deutschland mehr als ein Drittel des gesamten Vermögens besitzt. Die ärmere Hälfte dagegen hat gerade einmal wenige Prozent, muss sich also mit einem sehr, sehr schmalen Stück des Kuchens begnügen. Solche Zahlen sorgen dafür, dass Begriffe wie Kapitalismus oder Klasse wieder verstärkt in der öffentlichen Debatte stehen. Aber was heißt eigentlich Klasse? Welche Rolle spielt dabei Arbeit und was lässt sich gegen die Ungleichheit tun? Darüber spreche ich heute mit Nicole Meyer-Ahuja. Sie ist Arbeitssoziologin, forscht zu den Veränderungen der Arbeitswelt und lehrt an der Universität Göttingen. Gerade ist bei CR Beck ihr neues Buch erschienen, Klassengesellschaft akut, warum Lohnarbeit spaltet und wie es anders gehen kann. Herzlich willkommen, Frau Meyer-Ahuja.
Dankeschön, Herr Friedrich.
Frau Meyer-Ahuja, der Begriff der Klassengesellschaft, das klingt für viele nach 19. Jahrhundert, nach rauchenden Schloten, vielleicht auch nach stickigen Seminarräumen in Universitäten der 70er Jahre. Warum kann man aus Ihrer Sicht heute wieder von einer Klassengesellschaft sprechen?
Naja, das mit den rauchenden Schloten ist insofern einigermaßen realistisch, weil die Klassengesellschaft ja im 19. Jahrhundert entstanden ist. Und zwar im Zusammenhang mit dem aufkommenden Kapitalismus. Damals hat sich also diese tiefgreifende Spaltungslinie herausgebildet, die uns bis heute begleitet, zwischen denjenigen, die fremde Arbeitskraft einkaufen können, um sie im Produktion- oder Dienstleistungsprozessen einzusetzen und Gewinne zu machen, auf der einen Seite, und denjenigen, die ihre eigene Arbeitskraft verkaufen müssen, weil sie eben keine andere Möglichkeit haben, ihre Existenz zu sichern. Damit entsteht diese alte Spaltungslinie zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen zwei Klassen, würde man sagen, die sich gegenüberstehen, die aufeinander angewiesen sind, die aber trotzdem gegensätzliche Interessen haben. So, und ich würde argumentieren, dass uns diese Spaltungslinie zwischen Kapital und Arbeit bis heute begleitet und dass sie auch in den letzten Jahren wieder stärker spürbar wird für Menschen, die unter diesen Verhältnissen eben arbeiten und leben. Das hat damit zu tun, dass in der Wirtschaft, in ganz unterschiedlichen Teilen der Arbeitswelt, der Druck gestiegen ist. Also Menschen machen die Erfahrung, dass der Zwang, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, manchmal zu ziemlich großen Problemen führt, nämlich in dem Moment, wo in großem Stil Arbeitsplätze abgebaut werden, jetzt beispielsweise aktuell in vielen Industriebranchen. Oder sie machen die Erfahrung, dass sie fremden Reichtum mehren und das unter weitgehend fremdbestimmten Bedingungen tun.
Also Sie sagen mehr Druck und mehr Fremdbestimmung in den letzten Jahren. Das heißt aber, wenn im 19. Jahrhundert diese Spaltungslinie Kapital-Arbeit entstanden ist, war die Klassengesellschaft aus Ihrer Sicht gar nicht weg in den letzten 50, 60, 70 Jahren?
Nee, das war sie nicht. Aber speziell in Deutschland, also auch viel stärker als in anderen Ländern, ist diese Vorstellung, in der Klassengesellschaft zu leben, durch die großen Diskussionen in Politik, auch in der Wissenschaft, weitgehend aus dem Gedächtnis verdrängt worden. Also in den 50er Jahren gab es den Kollegen Helmut Schelsky, der sagte, wir leben in einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Und was er damit meinte, war nicht unbedingt, dass Klassengegensätze keine Rolle spielen, aber dass sie enorm an Bedeutung verloren hätten. Und das hat viele Leute auch überzeugt, deswegen, weil in den 50er, 60er Jahren die Wirtschaft geboomt hat, nahezu Vollbeschäftigung geherrscht hat, viele Menschen auch die Erfahrung gemacht haben, dass sich ihre eigene Situation tatsächlich verbessert, dass man mehr konsumieren konnte, dass man jedes Jahr mehr verdient hat und so weiter. Und unter den Bedingungen sind die bestehenden Ungleichheiten der Klassengesellschaft ein Stück weit aus dem Blick gerutscht. Zumal ja auch in der Politik, erinnern wir uns, es ein ganz wichtiges Thema war, zu argumentieren, die Bundesrepublik und nicht etwa die DDR sei die eigentliche klassenlose Gesellschaft, in der der Fahrstuhl für alle im Wesentlichen nach oben fährt, wie der Ulrich Beck das dann später formuliert hat, zu einem Zeitpunkt übrigens, als die Arbeitslosenzahlen schon explodiert sind und ja, man das, diese These mit sehr viel weniger Nachdruck eigentlich vertreten konnte.
Das ist interessant, diese These von Ulrich Beck ist 1986 erschienen. Und er beschreibt ja eigentlich dann eine Phase dann davor, diese goldenen Jahre auch des Kapitalismus, wie es auch teilweise bezeichnet wird, der 50er, 60er, 70er. Was ist dann in den 70er, 80ern passiert, dass die Kluft zwischen Arm und Reich zugenommen hat und dass auch der Druck auf die Arbeit zugenommen hat, wie Sie es vorhin beschrieben haben?
Ich glaube, die wichtigste Veränderung war wirklich, dass die Weltwirtschaft angefangen hat, ein Stück weit zu lahmen. Also diese enormen Wachstumsraten haben sich dann seit dem Ölpreisstock relativ schnell erledigt gehabt. Das führte dazu, dass Konkurrenz zunahm, dass viele Unternehmen Arbeitsplätze abgebaut haben. Deswegen gingen die Arbeitslosenzahlen hoch. Steigende Arbeitslosenzahlen heißt, dass der Sozialstaat unter Druck kommt. Also immer mehr Menschen brauchen staatliche Unterstützung. Gleichzeitig werden immer weniger Beiträge, zum Beispiel zur Arbeitslosenversicherung, gezahlt. Was dazu geführt hat, dass so ab Mitte der 80er Jahre unter der Regierung Kohl also auch Sozialabbau an Bedeutung gewonnen hat. Kürzungen im Bereich von sozialen Sicherungssystemen, Druck auf Arbeitslose und so weiter. Es hat sich dann sehr zugespitzt Anfang des neuen Jahrtausends unter der rot-grünen Regierung, Stichwort Hartz-Gesetze, Agenda 2010. Aber der große Umschwung hin zu einem knapper kalkulierenden Sozialstaat und mehr Druck auf Leistungsempfänger und Empfängerinnen, der beginnt Mitte der 80er Jahre. Und zum gleichen Zeitpunkt fängt was an, was ich als die Politik der Prekarisierung bezeichnen würde. Also mit dem Startschuss des Beschäftigungsförderungsgesetzes 1985 eine Politik, die die rechtlichen Spielräume für den Abschluss von Arbeitsverträgen erweitert, die hinter den Standards des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses zurückbleiben. Also Leiharbeit, Befristungen, auch Minijobs, damals noch als geringfügige Beschäftigung diskutiert, haben enorm an Bedeutung gewonnen. Und es hing damit zusammen, dass die Politik die Möglichkeiten erweitert hat, für Unternehmen auf diese Jobs zurückzugreifen und Unternehmen diese Möglichkeiten auch sehr gerne genutzt haben. Man nannte das Angebotspolitik zu dem Zeitpunkt. Also man muss Unternehmen motivieren, irgendwie mit allem, was geht, Leute einzustellen, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das dachte man damals und denken ja viele auch heute immer noch, tut man am besten, indem man das Heuern und Feuern erleichtert.
Wir merken schon in Ihren Ausführungen, dass bei Ihrer Analyse von Klassengesellschaft die Arbeit, die Lohnarbeit eine zentrale Rolle spielt. Warum ist gerade Lohnarbeit für Sie ein Schlüssel, um die Klassengesellschaft zu verstehen?
Na, zunächst mal ist Lohnarbeit im Zentrum der Erfahrungen von Klassengesellschaft, die arbeitende Menschen machen. Also fast alle, inzwischen über 92% der Erwerbstätigen, verkaufen ihre Arbeitskraft, sind abhängig beschäftigt, leisten Lohnarbeit, würden wir sagen. Und damit geht eine ganze Reihe von gemeinsamen Erfahrungen einher. Also der Druck, permanent erwerbstätig zu sein, um meine Existenz zu sichern. Die Erfahrung, durch meine Arbeit nicht mich selber unbedingt weiterzubringen, sondern den Reichtum von anderen zu mehren. Die Tatsache, dass ich einen großen Teil meines wachen Lebens sozusagen in einem Betrieb verbringe, unter Bedingungen verbringe, wo ich ziemlich wenig zu sagen habe. Also wo ich unter Direktionsrecht arbeite, wo ich nicht selber mitzuentscheiden habe, was produziert wird, welche Dienstleistung erbracht wird, wie das passiert, weil Betriebe kein demokratischer Raum sind. Also diese Erfahrung von Klassengesellschaft, die ist überall präsent und die hört man auch, wenn man mit Beschäftigten redet. Also diese Realität von Klasse, die erkennt man wirklich am besten von unten, auch wenn man bis heute natürlich oft hört, dass Klassengesellschaft keine große Rolle mehr spielt.
So wie Sie es jetzt schildern, klingt es ja fast so, als würde sich jeder täglich nur zur Arbeit schleppen, irgendwie auf den Boden kriechen, aber möchte da eigentlich gar nicht hin, weil da nur Druck und Fremdbestimmung lauern. Aber nun gehen ja doch viele Menschen ja auch gerne zur Arbeit. Ich vermute Sie auch, ich auch, viele andere, die uns zuhören, vermutlich auch. Sind Sie dann nicht Teil der Klassengesellschaft?
Doch, ich würde tatsächlich eine klassische Definition vorschlagen. Die heißt, also Teil der arbeitenden Klasse sind diejenigen, die abhängig beschäftigt und lohnabhängig sind. Und die machen tatsächlich diese, da haben Sie vollkommen recht, nicht besonders positiven Grunderfahrungen. Und gleichzeitig ist Arbeit und auch Erwerbsarbeit immer auch noch was anderes. Arbeit ist eine Quelle von Sinnstiftung. Arbeit macht Spaß. In Arbeit können wir uns selbst beweisen und so weiter. Und das spielt natürlich in den Köpfen aller Arbeitenden, auch in unseren, eine ganz zentrale Rolle. Und führt im Übrigen auch dazu, dass man teilweise diese Spaltungslinien der Klassengesellschaft ganz gut versteht. Also beispielsweise die Erfahrung, seine Arbeit nach professionellen Maßstäben nicht gut machen zu können, weil das Management die Zeiten für die Projekte immer zu knapp kalkuliert hat, weil die Ressourcen nicht ausreichen und so weiter. Das ist so ein Punkt, wo der Druck, der in dieser Logik von Klassengesellschaft drinsteht, also nicht mitentscheiden zu können, wie gearbeitet wird, was konkret passiert in diesen Betrieben, sich ungeheuer deutlich zum Ausdruck bringt und das Beschäftigte auch tatsächlich dazu bringt, grundsätzliche Fragen zu stellen. Also zum Beispiel, könnten wir nicht eigentlich besser arbeiten, wenn wir, die die Arbeit wirklich kennen, die wissen, was gemacht werden muss, auch eine Mitsprache hätten bei der Frage, wie ein Projekt oder der nächste Arbeitsschritt geplant wird.
Sie sprechen ja davon, dass wir in einer akuten Klassengesellschaft leben. Das habe ich jetzt auch verstanden, wie Sie auch gerade argumentiert haben. Wir hatten jetzt schon immer Klassengesellschaft, auch seit dem 19. Jahrhundert entlang von Kapitalarbeit, aber die Verhältnisse haben sich zugespitzt. Nun stellt sich ja doch die Frage, wenn wir dann in dieser Klassengesellschaft leben, warum gibt es dann so wenig zumindest sichtbaren Widerstand von jenen, die sagen, wir wollen aber mehr Selbstbestimmung und wir wollen weniger Druck am Arbeitsplatz? So ist zumindest mein Eindruck, dass der Widerstand doch relativ begrenzt ist.
Ist die Frage, wie wir das bestimmen wollen mit dem Widerstand. Also was mir schon sehr auffällt, also in privaten Gesprächen, die ich führe, aber auch in beschäftigten Interviews, ist, dass sehr viele Menschen die Erfahrung machen, dass der Druck steigt. Also dass man die Arbeit eigentlich nicht mehr schaffen kann, dass man permanent am Limit ist. Das ist sozusagen der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil ist aber der, dass solche Aussagen regelmäßig gefolgt werden von der Feststellung, aber naja, das ist halt so. Das geht halt nicht anders. Und das hat wiederum mit einer Entwicklung zu tun, die uns ebenfalls seit den 80er Jahren begleitet, nämlich mit einer Wirtschaftspolitik, manche würden sagen mit einer neoliberalen Wirtschaftspolitik, für die Margaret Thatcher, damals Regierungschefin von Großbritannien, die zentrale Losung ausgegeben hat, nämlich es gibt keine Alternative. Und das ist eine Erfahrung, die sehr viele Beschäftigte machen. Also man beschwert sich bei Vorgesetzten, dass zum Beispiel die Zeit für ein bestimmtes Projekt nicht ausreicht. Die Antwort der Vorgesetzten wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, ja, wenn wir nicht billig genug anbieten, dann wird der Kunde oder die Kundin sich entschließen, den Auftrag an jemand anders zu vergeben. Mit Kunden, mit Markt kann man nicht verhandeln und so weiter. Keine Alternative. Wenn ausgelagert wird, prekäre Randbelegschaften aufgebaut werden, zum Beispiel rund um Krankenhäuser, ist die übliche Begründung, wir müssen uns nach den Vorgaben im Gesundheitswesen richten, wir müssen Kosten sparen, keine Alternative. Das finden wir in allen möglichen Bereichen der Arbeitswelt und das führt auch dazu, dass viele Beschäftigte den Eindruck haben, sie können sehr gut identifizieren, wo die Probleme liegen, aber es gibt eigentlich keine Möglichkeit daran, was zu ändern, denn man ist umgeben von objektiven Gegebenheiten, in Anführungsstrichen, die als Sachzwänge präsentiert werden. Dass hinter vielen von diesen Sachzwängen faktisch menschliche Entscheidungen stehen, also beispielsweise die Entscheidung des Managements, Projekte immer zu knapp zu kalkulieren und Teile der Belegschaft auszulagern, das gerät dabei ein Stück weit in Vergessenheit. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen über Akteure reden, wir müssen über Interessen reden und wir müssen darüber reden, was tatsächlich auch anders gehen würde.
Es ist interessant, dass Sie auf den Punkt der Alternativlosigkeit abzielen. Denn gibt es jetzt seit 12 Jahren in Deutschland eine Partei, die sich Alternative für Deutschland nennt. Und wir wissen aus Nachwahlbefragungen, dass die Partei auch stark ist unter jenen, die sich selbst als Arbeiterin oder Arbeiter einordnen in diesen Nachwahlbefragungen. Ist diese Alternativlosigkeit und auch diese gewissermaßen Hoffnungslosigkeit, die Sie gerade beschrieben haben, eine der Gründe, warum die AfD auch stark ist, gerade unter Arbeiterinnen und Arbeitern?
Ich denke schon. Also diese Nachwahlbefragungen, die sind ja hochinteressant, die Sie da ansprechen. Es gibt nämlich in Deutschland eigentlich diesen Begriff des Arbeiters oder der Arbeiterin, gibt's eigentlich gar nicht mehr. Der steht in keinem Tarifvertrag, der steht in keinem Arbeitsvertrag drin. Trotzdem sagen relativ viele Menschen, ja, ich gehöre dazu. Und was sie damit sagen wollen, auch das wissen wir aus Umfragen, ist, ich leiste ziemlich viel. ich leiste harte Arbeit, oft auch körperlich harte Arbeit, und ich bekomme dafür relativ wenig Geld und relativ wenig Anerkennung. Also es ist schon ein Aufschrei, diese Wahlentscheidung in dem Zusammenhang. Das hat was mit Alternativlosigkeit zu tun. Also es hat was damit zu tun, dass viele ehemalige Arbeiter-, Arbeiterinnenparteien schon vor langer Zeit aufgehört haben, die Arbeiterschaft tatsächlich als solche anzusprechen oder dazu übergegangen ist, diese Menschen vor allen Dingen als Opfer der Verhältnisse zu adressieren. Also Leute, die unter immer größeren Druck kommen, die daran aber selber eigentlich nichts ändern können.
Ist ja interessant, dass die AfD ja eigentlich, was die Arbeitsmarktpolitik und die Sozialpolitik angeht oder auch die Frage von Steuerpolitik, ja doch eher einen stark wirtschaftsliberalen Kurs fährt. Also eigentlich jetzt nach der Interessenslage ja keine Position vertritt, die jetzt einen Großteil der Arbeiterinnen und Arbeiter wirklich etwas Positives bringen würde. Warum gelingt es ihnen trotzdem dann ebenso erfolgreich zu sein bei dieser Gruppe?
Na, zum einen glaube ich tatsächlich, dass viele derjenigen, die jetzt AfD wählen, das nicht tun, weil sie das Programm dieser Partei besonders gut kennen würden. Das ist ein Fakt, mit dem man sich, glaube ich, auseinandersetzen muss. Zum anderen passen sehr viele unterschiedliche Überzeugungen in einen Kopf. Auch in den Kopf von arbeitenden Menschen, selbstverständlich. Und da spielt die Erfahrung von Lohnarbeit eben nur eine bestimmte Rolle. Daneben gibt es alles mögliche andere. Also zum Beispiel die Vorstellung, dass man zu einer bestimmten Nation gehört. Was passiert, wenn Lohnarbeit in der Politik, in den Diskussionen darüber, wie Gesellschaft funktioniert und funktionieren sollte, wenn Lohnarbeit dort eine immer geringere Rolle spielt, dann drängen die anderen Identitäten in den Vordergrund. Also zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation. Und ich glaube, das sind die zwei Impulse, die die AfD im Moment wirklich in den Vordergrund bringen. Auf der einen Seite das Gefühl, man kann an der eigenen Situation nichts ändern, also muss man einfach mal auf den Tisch schlagen und notfalls alles kaputt schlagen. Und auf der anderen Seite das Angebot, man ist zwar in einer unbefriedigenden Situation, was das Erwerbsleben angeht, aber man ist immerhin noch Deutscher oder Deutsche und kann sich damit über andere Menschen erheben.
Sie hören NDR Kultur, das Gespräch heute mit der Arbeitssoziologin Nicole Meyer-Ahuja, Professorin an der Universität Göttingen. Wir haben jetzt über einige Spaltungslinien schon gesprochen. Ich finde, eine besondere Stärke auch in Ihrem Buch besteht darin, dass Sie nicht nur auf die Spaltungslinien schauen, sondern auch nach den Orten der Solidarität suchen, vor allem auch im Betrieb. Wo haben Sie diese Orte der Solidarität gefunden?
Also mir geht es eigentlich um die Frage, wovon es abhängt, ob Beschäftigte das Gefühl haben, sie sitzen mit dem Management in einem Boot. Also zum Beispiel, weil sie den Standort verteidigen müssen gegen die ausländische Konkurrenz. Oder man sitzt mit anderen Beschäftigten, zum Beispiel an ausländischen Standorten, in einem Boot und muss dafür sorgen, dass man gemeinsam Lösungen findet, damit die Arbeitsplätze nicht abgebaut werden oder Arbeitsbedingungen sich nicht verschlechtern. Es ist auch wirklich wichtig, ob man den Eindruck hat, man sitzt mit Migranten, mit anderen Kollegen und Kolleginnen, die irgendwann mal aus dem Ausland kamen, in einem Boot oder mit Arbeitenden, die aktuell auf Sozialleistungen angeboten sind. Weil dann bestimmte Politiken der Spaltung, die wir ja im Moment auch wieder mit Nachdruck erleben, weniger gut verfangen. Also in den letzten Monaten sind wir ja leider Zeuginnen und Zeuge einer Politik geworden, die sehr stark darauf setzt, die Spaltungslinien innerhalb der arbeitenden Klasse immer weiter zu vertiefen, indem man zum Beispiel so tut, als wären Sanktionen beim Bürgergeld eine Möglichkeit, Milliarden einzusparen und die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Im Grunde genommen kann man wissen, dass das allein von den Zahlen nicht funktionieren kann. Aber das spaltende Potenzial, das darin liegt, führt einfach dazu, dass die Politik, die man tatsächlich bräuchte, die also auch auf eine Umverteilung von Reichtum zum Beispiel in dieser Gesellschaft hinausläuft, nicht verfolgt wird oder als immer weniger realistisch erscheint. Die Frage ist ja, wo ist das leistungslose Einkommen tatsächlich? Also bei denjenigen, die Bürgergeld beziehen oder bei denjenigen, die in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig Steuern gezahlt haben auf große Vermögen und Erbschaften in Deutschland.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, braucht es für Solidarität durchaus ein Außen. Also eine Solidarität unter allen scheint auch aus soziologischer Perspektive schwer möglich. Habe ich das richtig verstanden?
Solidarität hat immer ein Außen. Solidarität ist immer exklusiv. Also es geht immer um die Abgrenzung zwischen denen, mit denen ich mich als Gruppe fühle, mit denen ich gemeinsam Interessen teile, und den anderen. Ich glaube, an dem Umstand kommt man ganz schlecht vorbei. Die Frage ist, wo diese Grenze läuft. Ob die entlang dieser Spaltungslinie Kapital-Arbeit verläuft oder ob andere Spaltungen in den Vordergrund gebracht werden. Aber tatsächlich ist das, was wir unter dem Solidaritätsbegriff in den letzten Jahren vor allen Dingen präsentiert bekommen, nicht der Solidaritätsbegriff der alten Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Das fing ja bei Corona an. Also die Forderung, wir alle müssten jetzt zusammenhalten, die Armen und die Reichen, die Gesunden und die Kranken, die Jungen und die Alten und so weiter. Das war ein Solidaritätsbegriff, der sehr viel mit Nächstenliebe, mit Barmherzigkeit und so weiter zu tun hat, aber sehr wenig mit einem widerständischen Solidaritätsbegriff, der eben auch ganz stark betont, dass es dieses Gegenüber gibt, von dem man sich abgrenzen muss, um die eigene Situation auch zu verbessern. Deswegen finde ich auch die Diskussion über gesellschaftlichen Zusammenhalt einigermaßen schwierig. Denn die Arbeitserfahrungen von Menschen, die widersprechen eben diesen Sonntagsreden, die gesellschaftlichen Zusammenhalt predigen und das große Wir, zu dem dann alle gehören, angeblich berufen. Die Realität, in der Menschen leben, die sind durch Druck, durch Konkurrenz, durch gegeneinander ausspielen und so weiter in erster Linie geprägt. Und wenn man ihnen dann sagt, das stimmt alles nicht und wir müssen uns jetzt einfach mal unterhaken und dann geht schon wieder alles gut, dann hat man natürlich auch den Eindruck, dass die eigene Lebenswirklichkeit nicht berücksichtigt wird, was wiederum die Tendenz wahrscheinlich verstärkt, einfach mal auf den Tisch zu schlagen und das Kreuz an einer unappetitlichen Stelle zu machen.
Wenn Sie sich jetzt stark machen für eine klare Interessenspolitik für die arbeitenden Klasse, muss ich unweigerlich an Gewerkschaften denken, die das ja eigentlich, das ist ja ihr, wie man so schön sagt, unique selling point, dass sie eben die Interessen der arbeitenden Klasse vertreten. Welche Rolle könnten Gewerkschaften auch heute noch spielen, um eben die Ungleichheit in der Gesellschaft und diese Zuspitzung der Klassenverhältnisse, wie Sie sagen, diesen entgegenzutreten?
Gewerkschaften spielen dabei eine ganz zentrale Rolle. Also wie Sie schon sagen, in Gewerkschaften organisieren sich Lohnabhängige, abhängig Beschäftigte als Lohnabhängige und vertreten dort gemeinsam ihre Interessen. Und da, wo die entsprechenden Konflikte geführt werden, in Arbeitskämpfen, kann man auch gut feststellen, dass andere Spaltungslinien entlang der Linien von Geschlecht oder Migrationsstatus ein Stück weit an Bedeutung verlieren. Insofern spielt das eine ganz große Rolle, zumal Gewerkschaften auch wichtige Akteure sind, wenn es darum geht, kollektive Rechte durchzusetzen. Also Arbeitsrechte, soziale Rechte auf Absicherung im sozialen Sicherungssystem und so weiter, die für eine möglichst große Zahl gelten. Und die ansetzen an gemeinsamen Interessen, aber auch an gemeinsamen Lebensrealitäten von arbeitenden Menschen. Also die Sozialversicherung, in die man als Lohnabhängiger einzahlt zum Beispiel. Deswegen spielt zum Beispiel jetzt in der Arbeitszeitpolitik die Verteidigung des gesetzlichen 8-Stunden-Tages so eine besonders große Rolle. Wenn diese kollektiven Rechte wegfallen, dann gewinnt das Hauen und Stechen zwischen abhängig Beschäftigten an Bedeutung. Also zum Beispiel, weil ich mich im Betrieb mit meiner unmittelbaren Vorgesetzten darüber auseinandersetzen muss, wie lange ich arbeite, wann ich arbeite und wann ich dann doch noch länger bleiben muss, um einen bestimmten Auftrag abzuwickeln. Wenn es Arbeitszeitgesetze gibt, wenn es tarifliche Arbeitszeitvorgaben gibt, wird der Druck aus diesen Auseinandersetzungen ein Stück weit rausgenommen und auch aus der Konkurrenz zwischen Arbeitenden, weil ich unter der Bedingung, dass es diese verbindlichen Gesetze gibt, weniger in der Situation bin, den Kollegen, die Kollegin antreiben zu müssen, um bestimmte Arbeitsziele noch zu erreichen.
Nun haben wir eine Entwicklung zunehmende Klassengesellschaft, aber andererseits verlieren ja auch Gewerkschaften an Mitgliedern. Also im größeren Verlauf der letzten Jahre gibt es einen deutlichen Mitgliederverlust. Wie passt das zusammen?
Wir sehen eine Entwicklung, wo Teile der Arbeitswelt durch Gewerkschaften ganz schwer zu erreichen sind. Das sind oft die prekären Teile der Arbeitswelt, kleinere Betriebe, wo viele Frauen, viele migrantische Beschäftigte arbeiten, wo Organisierung für gemeinsame Interessen besonders schwer ist. Also man ist nur zeitweise in einer bestimmten Branche beschäftigt. Ist die Frage, wo trete ich denn überhaupt ein, wenn ich jetzt in einer Fleischfabrik arbeite und morgen bei McDonald's und übermorgen in einem Logistikzentrum von Amazon. Gleichzeitig verdient man in den Bereichen besonders schlecht. Das heißt, ein Gewerkschaftsbeitrag ist schwerer zu stemmen als in den höheren Einkommensschichten. Es ist aber auch so, dass der Druck auf Beschäftigte dort besonders stark ist, dass das die Unternehmen sind, wo Unternehmensleitungen mit besonderem Nachdruck zum Beispiel gegen Betriebsratsgründungen vorgehen, Gewerkschaften draußen halten und so weiter und so weiter. Also das heißt, genau dort, wo man Gewerkschaften besonders brauchen würde, ist es besonders schwer, Betriebsräte zu gründen, Gewerkschaften zu etablieren. In den letzten Jahren gab es da ganz gute Fortschritte teilweise, also weil Gewerkschaften auch versucht haben, besonders dort den Fuß in die Tür zu bekommen. Wir diskutieren das oft unter der Überschrift von Organizing, also Organisierung neuer Betriebe, neuer Mitglieder. Aber es ist ungeheuer schwierig, denn auch das gehört eben zur Klassengesellschaft. Einheit und Solidarität, Organisierung sind unter Bedingungen von kapitalistischen Wirtschaften immer die Ausnahme. Das muss durchgesetzt werden, und zwar gegen eine Logik des Systems, die immer wieder Konkurrenz und Spaltung in den Mittelpunkt bringt. Dementsprechend ist das so schwer, auch gewerkschaftliche Organisierung voranzutreiben. Aber ich glaube, es geht tatsächlich kein Weg daran vorbei.
Das war Nicole Meyer-Ahuja, Arbeitssoziologin und Professorin an der Universität Göttingen. Vielen Dank, Frau Meyer-Ahuja.
Ich danke Ihnen, Herr Friedrich.
Mein Name ist Sebastian Friedrich.
NDR Kultur.